Herzlich willkommen zu unserer Serie Agrar Science Wissen kompakt, und heute darf ich den Amtsarzt des Bezirkes Liessen, Dr. Robert Gruber, herzlich bei uns willkommen heißen. Robert, danke fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung, danke.
Sehr gerne. Amtsarzt, was sind denn die Aufgaben und Tätigkeiten des Amtsarztes? Kannst du uns das kurz beschreiben?
Ja, im Grunde genommen haben wir alle amtlichen Agenten im Veterinärbereich im Bezirk zu vollziehen. Das heißt, im Wesentlichen sind es die Themen Tierschutz, Tierseuchen natürlich, aber auch die Lebensmittel und tierischen Nebenprodukte. Das sind so unsere Hauptthemen, die wir von der amtlichen Seite abhandeln.
Ist ja ein sehr breites Tätigkeitsfeld, aber momentan sind ja die Tierseuchen relativ stark im Fokus. Stehen da ein paar Tierseuchen vor den Toren Österreichs, würde ich mal sagen. Kannst du uns da ein bisschen einen Überblick geben, insbesondere zur MKS? Wir meinten heute den 8.4.2025, dass wir den Status definieren.
Ja, die Situation ist da für uns auch überraschend gekommen. Mit letzten Jahres hat sich das schon abgezeichnet, dass in Deutschland mit dem Fall in Brandenburg die MKS vor den Toren steht. Der ist relativ glimpflich verlaufen. Und der Ausbruch jetzt in Ungarn, Slowakei, der hat uns natürlich auch da ein bisschen überraschend getroffen in der Intensität, in der Form, wie er jetzt ausgebrochen ist, nachdem wir die letzten Fälle von MKS in Österreich in den 80er Jahren hatten, Anfang der 80er, haben wir schon mehr oder weniger geglaubt, die Seuche ist verschwunden. Dem ist nicht so.
Jetzt gibt es natürlich sehr viele Initiativen, sehr sinnvolle, gute Initiativen des LFI, der Landwirtschaftskammer, Tiergesundheitsdienste, um die Tierhalter entsprechend zu briefen und zu informieren. Unser Podcast dient nicht dazu, das zu ersetzen, sondern wenn, dann um entsprechende Informationen sinnvoll zu ergänzen. Warum ist denn die Maul- und Klauenseuche so gefährlich? Warum fürchtet man so vor der?
Ja, das liegt zum einen einmal an der Eigenschaft vom Virus, von dem Bicornavirus, das ein sehr kleines Virus ist, das ein hohes Ansteckungspotenzial hat, das auch über weite Strecken mit der Luft, mit dem Wind, mit Staub und mit Aerosolen verbreitet werden kann. Und darin liegt eigentlich auch die Hauptgefahr. Das heißt, das in relativ kurzer Zeit hat das ein sehr hohes Potenzial, andere Tierbestände anzustecken. Es erfasst auch sehr viele Tiere innerhalb eines Bestandes, also ist hochkontagiös. Eine Inkubationszeit von 2 bis 14 Tagen und die krankmachende Wirkung, die sieht man natürlich an Euter, am Flotsmaul, an den Klauen, das sind die drei Hauptlokalisationen. Und die große Dramatik in der Seuche liegt eigentlich dann in der wirtschaftlichen Folge, weil das natürlich eine sehr gravierende Auswirkung auf die kompletten Exportmärkte hat. Das heißt, mit Sperre, mit Keulungen von Tierbeständen, das ist natürlich auch ein sehr schwieriges emotionales Thema, wenn so große Tierbestände getötet werden müssen. Aber auch natürlich in der wirtschaftlichen Situation lange Sperren von ganzen Ländern.
Jetzt erhebt sich natürlich die Frage, wie kann sich Österreich vor einem Ausbreiten der MKS schützen? Österreich ist ja momentan frei von MKS. Und wie können die Landwirte ihre einzelnen Betriebe davor schützen?
Österreich hat mittlerweile sehr viel getan, um sich zu schützen. Wir können die Grenzen zum Teil natürlich absichern. Aber gegen ein Virus, das sich über 60 Kilometer mit der Luft verbreiten kann, kann man sich nur zum Teil schützen. Wir können unseren Teil dazu beitragen, aber wir brauchen auch in dieser Situation jetzt ein bisschen Glück, kann man so sagen, dass sich das Virus nicht auf österreichisches Staatsgebiet ausbreitet. Nichtsdestotrotz können wir unsere Teile machen. Auch der einzelne Landwirt kann sehr viel dazu machen, kann jeder das Thema Biosicherheit am Betrieb natürlich erhöhen. Das eine ist natürlich der Tierverkehr, der eine große Rolle spielt. Der Tierverkehr in der Situation sollte natürlich auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. Vor allem bei Zukäufen, die nicht unbedingt notwendig sind, wäre momentan strikt abzuraten und die Situation abzuwarten, wie sie sich weiterentwickelt. Aber auch natürlich bei den Abgängen, Schlachtvieh wird natürlich wie abzugeben sein vom Betrieb. Aber da muss man natürlich auch Biosicherheit berücksichtigen. Das heißt nicht, dass die Tiere vom Stall abgeholt werden, im Stall abgeholt werden, sondern dass die Tiere außerhalb des Betriebsgeländes verbracht werden müssen und eben Viehhändler nicht in den Stall hineingehen. Das wäre eine wichtige Sache. Das zweite Thema ist natürlich der Personenverkehr. Auch nicht unbedingt notwendiger Personenverkehr an den Betrieben ist unbedingt einzuschränken. Also Personen, die nicht unbedingt arbeiten, haben momentan am Betrieb nichts verloren. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil das hat man auch in den Ausbrüchen im Osten gesehen, dass durch Fremdarbeiter an den Betrieben mit hoher Wahrscheinlichkeit die Seuche eingeschleppt worden ist. Und die Übertragung, die indirekte Überkleidung über Schuhwerk, das ist eine sehr wahrscheinliche Ansteckungsmöglichkeit, die wir haben.
Von den Schweinebetrieben kennen wir das ja schon sehr gut, die ja immer schon sehr hohe Hygienestandards gehabt haben, dass beispielsweise Personen, die trotzdem in den Betrieb müssen, die Ärzte eine betriebseigene Kleidung, Stiefel, Overall zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Wäre das jetzt im Rinderbereich auch sinnvoll?
Wir müssen das im Rinderbereich generell forcieren und wir predigen eigentlich schon seit Jahren, dass vor allem auch in Beständen, die jetzt eine kleinere Dimension haben, dass notwendig ist, dass ein gewisses Maß an Hygiene zu fordern ist. Das heißt, betriebseigene Kleidung für den Tierarzt oder andere Personen, die den Stall betreten, das am Betrieb verbleibt, beziehungsweise Schutzkleidung, dass der Tierarzt als Einmalkleidung verwendet, ist unbedingt zu fordern, vor allem in der jetzigen Situation unabdingbar.
Jetzt sind wir im Beginn Frühling mehr oder weniger. Die Landwirte wollen ihre Tiere auf die Weide bringen. Wie gehen wir mit der Weidewirtschaft um? Oder Almwirtschaft dann auch?
Die Weidewirtschaft stellt ein gewisses Risiko natürlich dar, weil auch die Übertragung über Wildtiere eine nicht kleine Rolle, sondern eine sehr große Rolle spielt. Vor allem aus den Betrieben im Osten kennen wir das schon von der afrikanischen Schweinepest, die Übertragung durch Wildschweine. Und die haben wir jetzt wieder gleich. Wir haben da für unsere Schweinebestände schon einiges gelernt von der Schweinepest her. Stichwort doppelte Umzäunung von Freilandhaltungen. Und das kommt uns jetzt ein bisschen zugute. Aber die Übertragung durch Wildtiere und alle Wildtiere sind empfänglich für die Maul- und Klauenseuche. Das heißt, unser gesamtes jagbares Wild, Rehwild, Rotwild bzw. Schwarzwild ist zur Gänze empfänglich auch für die Maul- und Klauenseuche und spielt natürlich bei Kontakt mit unseren Hausbeständen eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Das heißt, Weideaustrieb jetzt ja oder nein für den Landwirt?
Das kommt ganz darauf an, wo man ist. Gell. Das ist natürlich, wenn man jetzt in einem Gebiet ist, das noch hunderte Kilometer weg ist von dieser Überwachungszone, dann wird die Weidehaltung nicht das große Thema sein. Aber wenn man natürlich nahe in einer Überwachungszone, gibt es auch genaue Vorschriften, wie Tiere unterzubringen sind, um sie eben zu schützen vor Wildtieren.
Gut, es ist schon der Begriff Tierseuchengesetz gefallen. Betroffener Betrieb, Sperrzone, Überwachungszone. Kannst du uns das ein bisschen erklären im Fall der Seuche im KS, was dann passiert, wenn der Betrieb positiv ist? Wie läuft das mit der Sperrzone und der Überwachungszone?
Um den Ausbruchsherd, also um diesen Betrieb, wo wir die MKS feststellen, wird eine 3-Kilometer-Zone geschaffen, in der praktisch diese engsten Überwachungsvorschriften herrschen. Da gibt es natürlich auch Bestimmungen, wo Tierbestände getötet werden innerhalb von dieser 3-Kilometer-Zone. Die zweite Zone ist eine Überwachungszone, die einen 10-Kilometer-Radius hat dann. Und da gibt es wieder genaue Vorschriften, wo Überwachungen in regelmäßigen Abständen stattfinden, ob sich die Seuche ausbreitet. Wo es auch für den Betrieb spezifische Vorschriften gibt, was den Besucher regulativ anbetrifft. Und dann gibt es noch zusätzliche Sperrzonen. Und diesen Sperrzonen versucht man dann vor allem, gewisse Korridore zu schließen. Das heißt, die sind nicht unmittelbar an einen Kilometerradius gebunden, sondern werden nach geografischen Besonderheiten festgelegt. Und in diesen zusätzlichen Sperrzonen gibt es dann wieder spezifische Vorschriften für Tierverkehr, für die Jagd auch und für andere Dinge.
Jetzt gibt es unterschiedliche Zugänge, wie man mit einer Tierseuche wie beispielsweise der MKS umgeht, in der EU und auch in Österreich dementsprechend. Ist es nicht zulässig, gegen MKS zu impfen oder diese Erkrankung zu behandeln? Andere Länder, beispielsweise USA, Südamerika, impfen gegen die Maul- und Klauenseuche. Kann man die beiden Strategien einmal ein bisschen erläutern?
Ja, das gibt es prinzipiell bei verschiedenen Tierseuchen, diese Bekämpfungsstrategien. Einerseits die Impfungsstrategie mit Impfungen, wie wir es bei Blauzungenkrankheit zum Beispiel haben auch. Aber es gibt auch verschiedenste Krankheiten, die nur mittels Keulung in der Europäischen Union geregelt werden. Das hat schon bestimmte Gründe. eben aufgrund der wirtschaftlichen Situation, die eine Seuche verursacht, und aufgrund von der Ansteckungsgefahr. Mit der Impfung, muss man sich vorstellen, unterdrückt man Symptome und verhindert natürlich ein Erkennen der Krankheit und würde so eine Ausbreitung der Krankheit nicht verhindern können und auch die Bekämpfung sehr schwierig machen. Und daher hat die Europäische Union eben die Strategie der Keulung gewählt, dass man ein striktes Keulungsprogramm fährt und betroffene Bestände ausmerzt.
Und es gibt ja unterschiedliche Serovare, die nicht kreuzimmunogen sind?
Genau. Die Impfung ist auch nur immer gegen einen Stamm wirksam, ähnlich wie es wir bei der Blauzungenkrankheit kennen, wo wir jetzt gegen Serotyp 3 zum Beispiel hauptsächlich impfen, der wieder gegen Serotyp 4 und 8 keine Wirkung zeigt. Und das ist ähnlich bei der Maul- und Klauenseuche, damit man immer nur gegen einen bestimmten Stamm impft und eine Wirksamkeit gegen andere Stämme nicht vorliegt. Der Stamm zum Beispiel von Brandenburg hat mit dem Ausbruch jetzt in der Slowakei und in Ungarn nichts zu tun. Das sind genetisch komplett unterschiedliche Stämme.
Das heißt, gibt es eine Erklärung, sowohl für den Ausbruch in Deutschland, beziehungsweise mehr oder weniger jetzt in Ungarn, Slowakei, wo die herkommen, weil die sind ja auch nicht auf dem Baum gewachsen?
In Deutschland hat man bis jetzt noch wirklich keinen sehr ganz plausiblen Grund gefunden für den Ausbruch der Krankheit. In Ungarn geht man schon davon aus, dass das über Arbeit eingeschleppt wurde. Der Stamm in Ungarn ist ja da sehr eng verwandt mit einem Ausbruch in Pakistan. Und wenn man weiß, woher Arbeiter kommen, teilweise aus Nordafrika, die in so großen Tierbeständen arbeiten, dann ist eine Übertragung über diesen Weg natürlich sehr, sehr wahrscheinlich.
Das heißt, auch da hätte möglicherweise eine Vorkehrung im Bereich der Biosicherheit geholfen?
Mitunter. Mitunter. Man kann das nie natürlich einen normalen, sagen wir, die Routinetätigkeit kann man mit einem solchen Fall, und jetzt betreibt man natürlich ganz andere Biosicherheitsmaßnahmen wie in einem Routinefall, wo keine Seuche vorherrscht, aber natürlich ist die Biosicherheit vor allem im Bereich größer und je weiter das Personal herkommt, desto wichtiger.
Jetzt hast du ganz kurz angesprochen, es gibt ja neben dieser fachlichen, sachlichen Dimension, die wir jetzt gerade im Rahmen des Podcasts besprechen, eine Tierseuche, hat ja Tierseuche auch andere Auswirkungen, auch noch wirtschaftliche Auswirkungen beispielsweise, das ist eine ganz enorme Dimension. Wenn wir nur auf Amerika blicken, da hat die Geflügelgrippe dazu geführt, dass 200 Millionen Vögel, Legehennen getötet werden haben müssen. Der Eierpreis ist ganz enorm gestiegen, also spürt am Ende der Konsument. Hat die MKS also ein Potenzial?
Ich würde das Potenzial der MKS als mindestens so groß bis größer einstufen. Wir sehen ja, wir sind jetzt schon, obwohl wir keinen Fall in Österreich haben, für gewisse Länder schon gesperrt. Wir haben Sperren von England, wir haben Sperren von Japan, wir jetzt haben schon diverse Restriktionen von Amerika. Jetzt schon, bevor ein Fall in Österreich überhaupt aufgetreten ist, für gewisse Produktgruppen. Von Deutschland hat man natürlich gesehen, dass dieser eine Fall, der relativ schnell in den Griff gebracht worden konnte, Schäden in Milliardenhöhe verursacht hat. Ein einziger Fall. Wenn jetzt so wie Ungarn oder Slowakei das sich über eine gewisse Zeit hinschleppt, ist der Schaden natürlich viel, viel größer und unabsehbar, wie groß der Schaden sein wird.
Für, okay, das heißt, wir reden auch von Märkten, und wenn der Markt verloren ist, besitzt dann jemand anderer und du produzierst aber was keinen Absatz.
Das sind nicht nur die Tiere, die getötet werden müssen, die über längere Zeit natürlich ausfallen, bis die Produktion wieder einsetzt, sondern auch Märkte, die für sehr lange Zeit gesperrt sind mitunter und wieder zurückgewonnen werden müssen. Ja.
Gibt es da Entschädigungen für Landwirte?
Die gibt es, ja. Das ist natürlich die Maul- und Klauenseuche. Es hängt davon ab, welche Seuche. Maul- und Klauenseuche ist eine anzeigepflichtige Seuche und wird per Gesetz eben von EU bzw. Bund geregelt. Und dementsprechend auch die Maßnahmen, die getroffen und angeordnet werden, werden natürlich auch entschädigt.
Aber wir können davon ausgehen, dass das kein Geschäft ist für den Landwirt.
Ich würde das nicht als Geschäft betrachten. Nein, es wird natürlich der Tierwert entschädigt, aber wir haben natürlich auf den Betrieben den Zuchtwert, der unwiederbringlich verloren geht. Und jeder, der weiß, wenn man einen Betrieb jetzt neu aufstellen muss, welche Probleme das mit sich bringt, der wird bestätigen können, dass das sicher kein Geschäft ist, ja.
Der Podcast dient ja auch dazu, mehr oder weniger Sensibilität der Landwirtinnen und Landwirte gegenüber diesen Tierseuchen, gegenständlichen Fall der MKS, einmal grundsätzlich zu erhöhen. Und das ist ja schon angesprochen worden, wir haben ja nicht nur, sage ich mal, im Raum schwebend die MKS, sondern auch die Blauzungenkrankheit. Was ist denn da momentan der Status? Das schaut ein bisschen aus, als würde man das momentan vergessen, aber ist ja auch ein bisschen eine schwierige Situation, oder?
In Anbetracht der Dramatik von der MKS wird natürlich auch viele andere Dinge momentan vergessen, aber nichtsdestotrotz sind wir gerade im Frühjahr mitten in der Bekämpfung von der Blauzungenkrankheit. Die Impfungen der Rinderbestände ist gerade abgeschlossen worden für den Frühjahrsdurchgang, oder die meisten Betriebe haben das abgeschlossen. Und das ist seit letztem Jahr eine sehr große Herausforderung gewesen, die Blauzungenkrankheit. Beginnend über den Westen Österreichs, über Vorarlberg, haben wir eine immer größere Anzahl von Fällen in den Betrieben gesehen, mit auch teils dramatischen Auswirkungen. Also im Unterschied zu den Fällen Serotyp 4 und 8 vor noch einigen Jahren, ist der Serotyp 3 ja auch krankmachend. Das heißt, wir sehen wirklich Kranke, wir sehen auch Tiere, die sterben. Und das ist der Unterschied in der Dramatik vom Serotyp 4, 8 zu dem momentan vorherrschenden Serotyp 3, der uns mehr Sorgen macht als die alten Serotypen. Aus diesem Grund hat man natürlich gesehen, es ist sehr ratsam, die Tiere dagegen zu impfen. Der Serotyp 3, die Impfung dagegen, ist zwar nicht so hundertprozentig gut wirksam wie die Impfung gegen Serotyp 8 und 4, aber sie verhindert zumindest weitestgehend eine krankmachende Wirkung. Das heißt, die Tiere bleiben fit. Und wenn man weiß, wie viel wir unseren Hochleistungsrindern abverlangen, wie sehr die am Limit mehr oder weniger arbeiten, dann weiß man, wie schnell es geht, auch dass die in ein Stoffwechselproblem gehen. Und dahingehend ist auf alle Fälle die Impfung von diesen Hochleistungsbeständen unbedingt zu empfehlen.
Anders als die MKS wird ja die Blauzungenkrankheit nur durch Stechen, Saugen, Vektoren, Knitzen und dergleichen übertragen, rein theoretisch auch durch einen Kanülenstich. Kann man da zusätzlich vielleicht auch noch vorbeugende Maßnahmen setzen, wie Repellenzien beispielsweise? Macht das Sinn?
Ja, das beginnt natürlich bei der Art der Aufstallung. Aufstallung zu bestimmten Tageszeiten, sprich Dämmerungszeiten, dass man da die Tiere aufstallt. Repellenzien sind natürlich sehr wirksam auch gegen, vor allem in der Hauptzeit, wo diese Stechmücken das Virus übertragen. Und die Repellenzien sind ja für den Tierverkehr sogar vorgeschrieben und natürlich auch für Weidevieh auch zu empfehlen.
Ja. Kannst du uns den Begriff vektorfreie Zeit ein bisschen erklären?
Der Begriff vektorfreie Zeit definiert eigentlich einen Zeitraum, in dem nicht mit dem Auftreten von diesen Mücken, sprich diesen Vektoren, zu rechnen ist. Das heißt, es ist hauptsächlich eben eine kalte oder kälte Jahreszeit, der natürlich für ein ganzes Land definiert werden muss, aber natürlich im Ennstal ganz anders ist als im Burgenland, weil im Burgenland haben wir schon viel früher Temperaturen, wo sich Mücken vermehren und fliegen, als wie im Ennstal. Und daher ist der vektorfreie Zeitraum immer eben ein Mischzeitraum, wo eben zu rechnen ist, dass wir in Österreich keine Vektoren auftreten. Und wo eben wir andere Bedingungen haben für das Verbringen von Tieren, sprich Blutentnahmen, und sprich Repellenzien nicht unbedingt angewendet werden müssen.
Das heißt, wir sprechen von einem biologischen System und jetzt müssen Sie die Vektoren nicht unbedingt an den Kalender und das Datum halten, welches wir grundsätzlich dort definieren.
Naja, man hat schon diesen vektorfreien Zeitraum, ganz so einfach hat man sich nicht gemacht, sondern wir haben ja über Jahre schon Erfahrungen gesammelt im Aufstellen von Mücken, vor allem über das ganze Jahr über, und wo wir gesehen haben, dann wann treten Mücken auf?
Ja.
Da wurden UV-Fallen aufgestellt und hat man gesehen, irgendwann fliegen die nicht mehr oder da ist zu kalt, und das ist dann definiert worden als vektorfreie Zeitraum. Aber natürlich, der variiert natürlich von Jahr zu Jahr. Das kann einmal im März sein, das kann einmal bis April gehen, aber das ist natürlich nicht, dass der jedes Jahr zur gleichen Zeit auftritt.
Jetzt haben hoffentlich eine Vielzahl von Betrieben ihre Tiere gegen Blauzungenkrankheit geimpft, aber wie wird sich das heuer entwickeln? Was ist deine Einschätzung zum Thema Blauzunge?
Ja, man hat schon von letzten Jahr gesehen, dass sich das Virus unaufhaltsam aufbreitet. Das ist über den Nordwesten bis zu uns gekommen, über den Nordwesten von Europa. Und die Entwicklung war unaufhaltsam. Und es wird auch über Österreich, über den Rest hinweg schwappen, sofern das nicht schon im Gange ist oder schon geschehen ist. Aber die Entwicklung wird sicher weiterlaufen. Das Virus wird sich ausbreiten. Wir werden auch in alpinen Gebieten mehr von diesem Serotyp 3 zu spüren bekommen, wie es jetzt schon eben im Westen von Österreich der Fall ist.
Jetzt haben wir zwei Viruserkrankungen besprochen, die sich mehr oder weniger Wiederkäuer beschränken, die Mal- und Klauenseuche und die Blauzungenkrankheit oder Klauentiere, sind wir fachlich korrekter. Aber es gibt einen alten Bekannten, der auch immer wieder ein bisschen in Österreich grassiert, in Westösterreich, das ist die Tuberkulose. Mhm. Kannst du uns da mal einen Statusbericht ganz kurz geben, von was wir da reden?
Ja, die Tuberkulose ist nach wie vor hochaktuell. Die Tuberkulose war eine Krankheit, die eigentlich schon totgesagt war. Ende der 90er Jahre haben wir in Österreich die letzten flächendeckenden Untersuchungen auf Tuberkulose gemacht, weil man geglaubt hat, die Krankheit, die gibt's nicht mehr. Aber durch gewisse Umstände hat sich das eben über die Wildtierpopulation auch vom Westen, von der Schweiz her ausgebreitet, über Vorarlberg und den Westen Tirols, wo wir gesehen haben, dass zuerst einmal in Wildtierbeständen, das heißt vor allem im Rotwildbereich, Fälle von Tuberkulose aufgetreten sind und die Übertragung auf unsere Haustierbestände nicht auf sich lange hat warten lassen. Und wir haben die Situation, dass wir jährlich Ausbrüche von Tuberkulose wieder in unseren Haustierbeständen haben in Vorarlberg und im Westen Tirols. Und das ist natürlich eine Situation, die höchst unangenehm ist, weil die Tuberkulose zusätzlich natürlich zu allem im Vergleich zur Maul- und Klauenseuche und zur Blauzungenkrankheit noch eine Zoonose ist. Das heißt, das ist für Menschen ansteckend. Und das macht es zu einer sehr unangenehmen Krankheit, dass eben die Menschen, wie wir wissen, auch an Tuberkulose erkranken können und die Übertragung vom Rind auf den Menschen auch sehr gut funktioniert. Aber auch umgekehrt.
Ja. Gibt es jetzt da Überwachungsmaßnahmen, regional, überregional, über Österreich hinweg?
Es gibt jetzt regionale und überregionale Überwachungsmaßnahmen. Die überregionalen Überwachungsmaßnahmen, man hat ja natürlich Ende der 90er Jahre nicht gesagt, wir hören jetzt auf mit der Überwachung, sondern man hat es geändert von diesem zweijährigen Überwachungsprogramm, wo man alle Bestände überwacht hat und untersucht hat mit dieser intrakutanen Tuberkulinisierung, ist man übergangen auf die Überwachung mittels auf dem Schlachthof. Im Schlachthof ist jedes Tier, jedes Rind, das geschlachtet wird, wird untersucht, es wird die Lunge untersucht, es werden gewisse Schnitte angefertigt, es wird die Lunge durchgetastet und auf Anzeichen von Tuberkulose untersucht und da hat man diverse Verdachtsfälle immer und die werden dann abgeklärt, ob Tuberkulose eine Rolle spielt oder nicht. Und da war eigentlich lange Zeit nicht viel zu bemerken auf den Schlachthöfen. Das regionale Überwachungsprogramm ist natürlich jetzt stärker. In diesen intensiv betroffenen Gebieten fährt man natürlich wieder diese gemeindeweise Überwachung von Rinderbeständen, weil es einfach notwendig ist. Man weiß, das ist auf einem relativ engen Bereich, aber dort spielt es eine sehr dramatische Rolle.
Das heißt, wir können definieren, es ist eine Endemie, die kleinräumig definiert stattfindet, aber nicht über ganz Österreich mehr oder weniger.
Momentan ja. Grassiert. Momentan ja, genau.
Die nächste Frage bezieht sich eigentlich ein bisschen auf die Zukunft. Wir sind in Zeiten des Klimawandels. Momentan poppen da Tierseuchen auf, von denen man vielleicht geglaubt hätte, dass sie eradiziert sind oder dass es nicht mehr gibt. Gibt es andere Tierseuchen auch noch, die da irgendwie so lauern oder halt die Chance bekommen, in der nächsten Zeit zu uns zu kommen?
Leider ja. Wir sehen ja schon seit Jahren, die meisten Krankheiten, die so neu aufgetreten sind, das sind Vektorkrankheiten. Das heißt, das sind Krankheiten, die durch gewisse Vektoren, das können jetzt Parasiten sein, das können aber auch andere Lebewesen sein, die diese Krankheiten übertragen. Und diese Lebewesen, das heißt, diese Vektoren finden durch die Klimaerwärmung andere Lebensbedingungen vor. Das heißt, Lebensbedingungen, die wir vor 20 Jahren vielleicht noch im ganz Süden von Europa gehabt haben, im mediterranen Bereich, die finden wir momentan bei uns vor. Und diese Vektoren, sprich zum Beispiel Mücken oder andere, die Tigermücke zum Beispiel, das sind Mücken, die hat es vor Jahren noch nicht gegeben. Die breiten sich aus und bringen uns natürlich auch andere Krankheiten. Als Beispiel wäre eben in den letzten Jahren schon gewesen, eben wie zum Beispiel Blauzungenkrankheit, wie zum Beispiel Schmallenberg-Virus, aber eine relativ neue Seuche, nicht mehr ganz neu, aber doch aktuell Westnilvirus zum Beispiel. Westnilvirus befällt bei uns vor allem Pferde, aber auch Menschen. Und Westnilvirus wird auch durch Stechmücken übertragen. Ein anderes Beispiel wäre natürlich auch, was hauptsächlich bei Menschen, aber wo Tiere ein Reservoir bilden, zum Beispiel Krim-Kongo-Fieber. Krim-Kongo hat man, wie der Name schon sagt, irgendwann einmal nur aus dem Kongo gekannt und hat es jetzt Todesfälle in der Türkei gegeben. Also das zeigt schon, dass sich die Situation laufend ändert, dass wir Krankheiten haben, die wir früher nur aus dem Lehrbuch aus Afrika gekannt haben und die jetzt momentan auch bis zu uns kommen. Wie zum Beispiel auch die Pest der kleinen Wiederkäuer. Die Pest der kleinen Wiederkäuer ist ein eng verwandtes Virus mit dem Rinderpestvirus. Und ich kann mich noch erinnern, zu unserer Studienzeit haben wir gesagt, das gibt es irgendwo in Afrika.
Tropischer Gürtel.
Aber das war damit abgehakt. Ja. Und jetzt haben wir die Krankheit oder das Virus, das artverwandte Virus, in Österreich gehabt. Mit Importen aus Rumänien sind Schafe zu uns gekommen, die das Virus gehabt haben. Das waren zwar keine primär bei uns erkrankten Tiere, aber natürlich haben wir die im Land gehabt, die haben wir in Ungarn gehabt und die Krankheit kursiert in Rumänien. Deswegen ist auch der Import von Wiederkäuern, von kleinen Wiederkäuern momentan aus Rumänien nicht erlaubt.
Das heißt, es gibt die entsprechenden Überwachungsmechanismen, jetzt nicht nur für die besprochenen Tierseuchen im KS Blauzunge TBC, sondern für viele andere Tierseuchen auch, damit mehr oder weniger die nicht überhand nehmen.
Genau. Also das ist vor allem diese aufkommenden Krankheiten werden natürlich genau überwacht. Es wird die Entwicklung, es wird die Ausbreitung genau angeschaut. Auch in Zeiten, wo wir mit der Blauzunge noch nicht so ein Problem gehabt haben, haben wir immer ein Überwachungsprogramm gehabt, wo Stichproben gezogen werden in den Beständen und wo geschaut wird, gibt es die Krankheit oder nicht. Also wir warten nicht, bis die Krankheit auftritt, sondern wir schauen, ob sie im Blut serologisch irgendwo vorhanden ist, bevor sie wirklich in den Beständen als klinische Erkrankung auftritt.
Daraus ableitend, der feststellen, dass den Tierärzten, insbesondere den Amtstierärzten, die Arbeit in der Zukunft nicht ausgehen wird, auch im Sinne der Tierseuchenüberwachung?
Ja, ganz im Gegenteil, ja. Das hat man auch gesehen, dass die Veterinärämter sehr stark gefordert sind im Umgang mit diesen aufkommenden Krankheiten und natürlich eine zentrale Rolle in dieser Bekämpfung spielen,
ja. Ja, da darf ich mich sehr, sehr herzlich bedanken beim Dr. Robert Gruber, Amtsarzt des Bezirkes Liezen, dass wir da einen Überblick einmal bekommen haben über die aktuelle Tierseuchensituation, insbesondere bei landwirtschaftlichen Nutztieren, und bedanke mich fürs Zuhören. Danke, Robert, fürs Kommen.
Vielen Dank.